Herzlich willkommen zu Second Bloomers. Hier geht es um die berufliche Umorientierung und wie deine Karriere neu aufblühen kann. Ich bin Julia Pall-Schönwein und ich wünsche euch ganz viel Inspiration und Ermutigung durch diese Episode. Heute geht es um übertragbare Kompetenzen und ihre Sichtbarkeit. Wie verändert sich generell Recruiting in Zeiten von künstlicher Intelligenz? Wie können wir ganz konkret für die Second Bloomer ihre übertragbaren Kompetenzen erkennbar machen und sichtbar machen? Vanessa Reynolds hat sich als Wirtschaftspsychologin und Co-Founderin von Candidized auf moderne Eignungsdiagnostik und Skills-Based Hiring spezialisiert. Sie beschäftigt sich unter anderem damit, wie schwer greifbare Soft Skills valide gemessen werden können und engagiert sich außerdem als Dozentin für Personalpsychologie. Herzlich willkommen, Vanessa.
Hallo Julia, freue mich sehr, heute dabei sein zu können.
Wir haben uns ja kennengelernt erst dieses Jahr bei der HR Edge in Hamburg, wo der Jo Dirks eingeladen hat. Da ging es ja auch um Skills-Based Hiring. Was mich mal interessieren würde, wie ist denn das bei euren Kunden? Ihr seid ja spezialisiert auch also auf dieses Thema. Wird das denn gerade nachgefragt, auch von Kundenseite, oder wie ist das im Moment?
Was man schon merkt, dass gerade aktuell das Thema super heiß ist. Auch kein Wunder, dass der Jodis und also SideQuest das auch so ein Thema für die HR Edge genommen hatte. Unabhängig von den Marktfaktoren oder auch den Begründungen, warum Skills-Based Hiring überhaupt relevant ist, aber momentan merkst du das auch besonders, um mal ein Beispiel herauszugreifen, auch an dem Thema Vorauswahl. Warum? Weil natürlich gerade viele beschäftigt, wie treffen wir denn auch gute Vorauswahlentscheidungen, weil gerade durch KI sich das Bewerbungsvolumen enorm vervielfacht hat. Und natürlich bisher vor allem Bewerbungsunterlagen auch die Methode waren oder der Filter der Vorauswahl. Und da stellen sich immer mehr Unternehmen und auch Organisationen einfach die Frage, wie können wir denn auch anhand auch von Skills und validen Insights in Skills tatsächlich bessere Entscheidungen auch schon früh im Prozess, also zum Beispiel in der Vorauswahl treffen. Und deswegen merke ich gerade, dass aktuell das Thema auch super relevant, auch wenn manche auch denken, momentan, es gehen ja genug Bewerbungen ein, was aber auch nicht bei jeder Profilgruppe der Fall ist. Aber zum einen geht es auch immer noch bei Thema Skills oder auch Skills-Space darum, bessere Entscheidungen zu treffen. Zum anderen ist das einmal natürlich auch ein Zielgruppenthema und natürlich ein vorübergehendes Thema, weil demografischen Wandel und Co. gibt es ja immer noch. Das heißt, es ist jetzt aktuell einfach auch durch die wirtschaftliche Lage so eine Zwischenphase, die sich aber auch irgendwann wieder umkehrt. Das heißt, das Thema ist definitiv aktuell und auch bei vielen, vielen Organisationen, zumindest wie ich es erlebe, auf der Agenda. Bedeutet nicht, dass 90% der Unternehmen das tatsächlich schon end-to-end durchgesetzt oder durchgeführt haben. Aber dass sich viele damit beschäftigen und so nehme ich es auch zumindest bei uns auch wahr, immer mehr auch tatsächlich die ersten Schritte in dem Kontext gehen.
Jetzt hast du ja gesagt, Vorauswahl und man geht weg von reinen Bewerbungsunterlagen. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Was passiert denn in der Vorauswahl?
Auch da muss man natürlich realistisch einordnen. Also gerade wenn jetzt vielleicht auch Kandidaten, Kandidatinnen mithören, der Großteil läuft natürlich immer noch über Bewerbungsunterlagen. Was man aber merkt, eine starke Tendenz zu hinterfragen, anhand welcher Grundlage entscheiden wir denn gerade überhaupt über Passung, weil natürlich Bewerbungsunterlagen, zum Beispiel ein Lebenslauf, ja einfach ein, ich nenne es mal Papierdokument, jetzt mittlerweile digital, aber trotzdem ist. Und natürlich oft gar nicht irgendwelche Insights reingibt, welche Kompetenzen, welche Skills hat denn eine Person tatsächlich. Und deswegen beschäftigen sich Unternehmen auch immer stärker damit, was sind denn alternative Wege? Und das können zum Beispiel Assessments, das können Kurzsimulationen sein, das können also ganz unterschiedliche Arten sein, um tatsächlich auch das Thema Skills messbar zu machen und sich nicht nur darauf verlassen zu müssen, was denn ein Kandidat, eine Kandidatin zu ihrem Lebenslauf angibt.
Mir ist es noch nie begegnet als Bewerberin, ehrlich gesagt, dass irgendwas anderes verlangt wurde, außer Anschreiben immer noch und der berühmte Lebenslauf. Insofern, ich wäre ja total neugierig darauf. Ich habe es auch so auch noch nie gehört, dass es jemand als Aufgabe bekommen hat. Ich würde es mir wünschen. Du hast ja von dir selber gesagt, du interessiert sich besonders für greifbare Soft Skills und wie man die valide messen kann. Kannst du das nochmal erläutern? Also es gibt ja immer so viele englische Begriffe. Ne? Es gibt die Transferable Skills, dann gibt es Data Skills im Zusammenhang mit den Future Skills. Und dann gibt es natürlich noch das Fachwissen. Das ist ein Definitionswald. Und was verstehst du darunter? Warum hast du die Soft Skills hervorgehoben?
In dem praktischen Kontext wird oft auch zwischen Hard- und Soft Skills, was heißt unterschieden, aber Differenz gezogen. Und Hard Skills sind dann oft eher kenntnisbezogene Fertigkeiten, also wie zum Beispiel, ich weiß, wie man einen Kühlschrank montiert oder ähnliches. Oder ich weiß, wie man programmiert, ich kenne Java und Co. Und Soft Skills sind oft, ich nenne es mal ein bisschen weichere Merkmale, das heißt zum Beispiel Entscheidungskompetenzen, das kann aber auch Richtung Kollaboration gehen, kritisches Denken und Co. Also ich glaube, damit wird auch klar, warum ich die auch oft als schwerer ergreifbare Merkmale bezeichne, weil sie schwerer auch zu beobachten sind, weil du siehst ja eine Person nicht so einfach an, okay, wie kritisch kann sie denn jetzt denken oder wie entscheidungskompetent ist sie tatsächlich. Deswegen beschäftige ich mich auch viel damit, wie kannst du das denn tatsächlich auch messen, also gerade auch zum Beispiel in einem Recruiting-Kontext, weil die das trotzdem Merkmale sind oder Arten von Skills, die trotzdem enorm relevant auch für Organisationen sind oder auch super relevant dahingehend, ob jemand an einer Stelle erfolgreich sein wird. Aber sie werden nicht immer so integriert, weil sie tatsächlich einfach schwer zu messen sind, schwer zu bewerten sind und natürlich teilweise auch sehr anfällig auch für Selbstdarstellung oder sozial erwünschtes Verhalten, weil natürlich, wer sagt denn, also kritischer Denker bin ich nicht. Also Entscheidungen kann ich gar nicht gut treffen. Also gerade in einem Bewerbungskontext.
Ja, das ist alles Selbstauskunft. Aber wie würdest du es denn messen?
Genau, das ist natürlich auch eine spannende Frage. Generell, ich habe ja gerade so gedeutet, das sind Merkmale, die du nicht so einfach beobachten kannst. Wenn du mich jetzt anschaust, kannst du ja nicht sagen, die Vanessa ist eine kritische Denkerin. Und was du aber beobachten kannst oder was dir hilft, Rückschlüsse auf den Softskill zu ziehen, ist tatsächlich, welches Verhalten zeigt denn eine Person, die zum Beispiel eine höhere Ausprägung oder den Skill kritisches Denken stärker mitbringt? Welche Ausprägung, also welches Verhalten zeigt denn eine Person, die das weniger tut? Genauso auch bei Entscheidungskompetenz oder ähnlichen Kollaborationen. Das heißt, dass du erstmal weißt, okay, in welchen Verhaltensweisen zeigt sich das? Und dann tatsächlich auch Situationen schaffst, in denen du sehen kannst, ob eine Person oder inwieweit eine Person diese Verhalten tatsächlich erreicht. Das können zum Beispiel verhaltensbasierte Messungen, Assessments sein. Das können Simulationen sein, das jobbezogene Szenarien, Arbeitsproben. Das können aber auch gewisse spezifische Arten von Interviewfragen sein, die Verhalten erkennbar machen. Es geht da wirklich immer darum, dieses abstrakte Entscheidungskompetenz erstmal in Verhaltensweisen zu übersetzen. Und dann zum Beispiel durch verhaltensnahe Methoden wie verhaltensbasierte Assessments und Co. tatsächlich auch messbar zu machen.
In dem Zusammenhang fällt mir das Assessment Center als Methodik ein. Also ich selbst musste mehrere Assessment Center durchlaufen. Aus meiner Sicht könnte man da wahrscheinlich auch ganz gut beobachten, ne, wie verhält sich jetzt die Kandidatin oder der Kandidat. Ich habe aber den Eindruck, es ist nicht mehr so en vogue. Oder wie würdest du sagen, sind diese Assessment Center noch zeitgemäß, um genau das festzustellen?
Ich glaube, sie haben immer noch ihre Daseinsberechtigung. Bei einem Assessment Center ist die Herausforderung, dass es natürlich erst dann Sinn macht in einem späteren Schritt des Auswahlprozesses. Das heißt, du kannst ja nicht für eine Rolle irgendwie 200-300 Kandidaten zu einem Assessment Center einladen. Das wäre einfach nicht wirtschaftlich. Und dazu kannst du das natürlich auch nicht bei 200 verschiedenen Profilen im Jahr umsetzen. Das wird in der Regel ja oft für bestimmte Zielgruppen angewandt. Sei es jetzt zum Beispiel Trainee-Stellen, das können Führungspositionen oder ähnliches sein. Ich sehe Assessment Center schon weiterhin als relevante Methode, aber ich merke, dass sich da der Anspruch geändert hat. Also sprich, tatsächlich auch bei Assessment Centern noch stärker die Candidate Experience in den Mittelpunkt zu rücken und auch noch skillbasierter vorzugehen. Das heißt, weniger nur drauf zu schauen, was hat denn die Person schon gemacht oder wo war die Person, sondern auch, was kann sie tatsächlich. Und damit auch dieses Assessment Center mehr in diese moderne Welt zu transformieren und auch viel jobbezogener zu gestalten und nicht nur mit Standardmethoden, wie hier ist jetzt so eine Postkopfübung zu arbeiten.
Genau. Ich hatte ein Glück auch schon modernere Assessment Center, die ich mitgemacht habe. Das war dann auch durchaus gut für mich als Kandidaten, um Eindruck zu bekommen. Total. Von dem Arbeitgeber und von der Stelle und den Aufgaben und dem Team und so zusammen. War ich vor kurzem auf der Embrace-Konferenz und da war natürlich auch das Thema, wie wirkt sich KI auf diesen Bewerbungsprozess aus, dass immer viel, viel mehr Bewerbungen reinkommen und die natürlich dann zur Hälfte alle mit KI erstellt wurden, vielleicht sogar auch geschönt wurden. Das passiert ja dann auch leicht. Ob es jetzt Betrug ist oder einfach was zu gut dargestellt. Auf jeden Fall sehen die Bewerbungsunterlagen damit auch alle gleich gut aus. Und ein zusätzliches Thema war, sollte man nicht eine Technologie einführen, die also wirklich eindeutig verifiziert, dass die Information richtig ist, die der Bewerbende angibt. Ne? Also ich stelle mir das jetzt relativ einfach vor für so Uni-Abschlüsse oder irgendwelche Fortbildungszertifikate, ne? Da muss man einen nicht fälschbaren elektronischen Beleg erstellen. Ich denke, das ist dann eher so eine Frage, wer schließt sich da an welchen Standard an? Und Ethan Bernstein vom Velocity Foundation Network hatte dann vorgeschlagen, dass man das auch für die Skills macht. Ja, und dann meinte er eben auch explizit nicht nur die Hard Skills, sondern eben auch für die Soft Skills. Und dann habe ich mich gefragt, also wie will er das denn machen? Weil es muss ja dann irgendjemandem geben, das fasst und sichtbar macht und verifiziert. Selbst als Bewerber ist man sich gar nicht all seiner Soft Skills bewusst und weiß auch gar nicht, wie er die verdeutlichen sichtbar machen kann. Hast du damit schon mal zu tun gehabt? Was fällt dir dazu ein?
Ich glaube, dass du weniger in diesem frühen Auswahlschritt dich nur darauf verlässt oder verlassen musst, was die Person angibt oder das vielleicht noch zu verifizieren, was wie so eine Art weitergedachter Reference-Check ist, sondern gerade das, also zum Beispiel Soft Skills, wirklich aktiv misst durch verschiedene Assessment-Typen. Das können zum Beispiel je nach Soft Skill, zum Beispiel Situational Judgment-Tests sein, das können andere Arten von Assessments sein. Warum? Weil du dadurch zweierlei schaffst. Erstens, du erkennst wirklich, ob jemand so einen Softskill mitbringt oder nicht. Das heißt, du bist ja nicht darauf angewiesen, nochmal diesen Reference-Check zu haben, wie auch immer der dann zum Beispiel im Kontext Softskill ablaufen sollte. Ich gehe jetzt mal von einem klassischen Beispiel aus. Ich frage mal bei der ehemaligen Führungskraft nach, ob die Person Softskill XY mitbringen kann. Da ist auch wieder das Problem, weiß die Führungskraft tatsächlich, was die Person mitbringt? Will sie der Person eher was Gutes, was Schlechtes, wo du auch wieder Verzerrungen hast? Und versteht sie denn unter dem Softskill auch dasselbe, was wir gerade unter dem Softskill verstehen? Deswegen ist es aus meiner Sicht viel zielführender, also auch um wirklich gute Daten zu haben, ob eine Person es tatsächlich mitbringt, die Person in, ich sag mal, Situationen zu bringen, in denen sie zeigen kann, was sie mitbringt, was am Ende nicht nur aus Recruiting-Sicht zu einer besseren Entscheidung führt, sondern auch für die Kandidaten viel, viel fairer ist, weil du dann gar nicht darauf angewiesen bist, okay, weiß ich denn überhaupt, wie gut ich diesen Softskill mitbringe oder ob ich ihn mitbringe, sondern ich kann einfach es demonstrieren. Und das schafft auch eine viel bessere Vergleichbarkeit unter den Kandidaten.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Allerdings ist es ja dann so, dass jeder Arbeitgeber das neu macht. Es kommt dann auf den Arbeitgeber drauf an, ob er das macht. Ne? Und genau. Dann ist es ja für den Bewerber etwas schwierig. Er kann das dann proaktiv nicht beweisen, sondern nur, wenn er zufällig auf einen modernen, aufgeschlossenen Arbeitgeber trifft, der das schon macht, dann hat er die Chance, das zu demonstrieren. Ne? Also, aber ich gucke mal aus der Bewerberbrille. Wie kann denn der Bewerber das von sich aus zeigen?
Wie gesagt, ich bin ja oft auf der Organisationsseite. Ich sehe das gerade eher als Schub, dass Unternehmen auch ihre Recruiting-Prozesse hinterfragen. Deswegen bin ich da auch sehr optimistisch, dass sich da auch viel ändern wird, was auch dieses aktivere Messen anbelangt. Aber ich verstehe auch total, ich meine, die Prozesse sind noch nicht in der Masse oder in der Breite, dass du sagst, okay, 90% der Organisationen machen das so. Was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, gerade was so softere Skills anbelangt, es klingt total banal, ist aber, sich überhaupt mal der eigenen Kompetenzen bewusst zu werden. Ich glaube, daran scheitert es oft schon, weil viele damit gar nicht beschäftigen und dann zum Beispiel auch auflisten, ich war da, habe das gemacht, aber nicht so, was habe ich denn da tatsächlich durchgelernt oder auch aufgebaut, welche Kompetenzen. Und ich glaube, das ist auch der erste Schritt, eine Gewissheit zu haben. Natürlich bist du da auch, oder hast du da auch einen Vorteil, wenn du auch einen modernen Arbeitgeber hast, der vielleicht intern schon das mit dir gemeinsam erarbeitet hat, weil natürlich auch mehr und mehr Organisationen dahin gehen, auch Skillprofile von den eigenen Mitarbeitenden oder mit den eigenen Mitarbeitenden zu entwickeln. Aber dieses Bewusstsein ist meines Erachtens der erste Schritt. Und es kommt darauf an, wo du gerade als Kandidat im Auswahl-Bewerbungsprozess bist. Aber es ist natürlich die Kompetenzen tatsächlich auch zu nennen, wobei ich da auch immer so ein bisschen drauf achten würde, das kann man auch so ein bisschen cross-checken, natürlich wie auch das Wording sonst auch im Organisations- und Recruiting-Kontext genannt wird, aber dass man nochmal überlegt, okay, versteht jemand das, was ich mit dieser Kompetenz meine, also nicht irgendwie einen Fantasienamen oder ähnliches sich auszudenken, sondern wirklich zu überlegen, okay, ist dieser Kompetenzname nachvollziehbar und ist erkennbar, was ich damit meine? Das auch diese Verständlichkeit sicherzustellen und ganz wichtig, da wo es natürlich auch möglich ist, diese Kompetenz tatsächlich in Kontext einzubetten. Also wo habe ich das denn tatsächlich angewandt, mit welchem Outcome, um das auch greifbar zu machen. Wenn du natürlich jetzt schon in einem Interview oder ähnliches bist, ist es natürlich immer sehr wertvoll, wenn du konkrete Beispiele nimmst, wo du das tatsächlich auch Skill gezeigt hast, demonstriert hast, wo du den genutzt hast und auch da am besten wirklich auch über so Verhaltensweisen, die du da gezeigt hast, zu gehen. Das natürlich kommt das generell gut an, keine Frage, aber das macht es auch glaubwürdiger und nachvollziehbarer, warum du etwas mitbringst.
Viele Soft Skills sind ja auch übertragbar auf andere Kontexte, ne, sagen wir jetzt mal, ne, bei einem Branchenwechsel, kritisches Denken oder Empathie, ne, braucht man ja in vielen Berufen und auch in unterschiedlichsten Anwendungsfeldern. Das wäre dann für mich so eine klassisch übertragbare Fähigkeit. Also ich beschäftige mich ja auch ganz viel damit, wie können eigentlich die Second Bloomer, also die Berufserfahrenen, nochmal etwas Neues beruflich wagen. Und dafür müssen sie zeigen, in diesem Bewerbungsprozess, dass sie auch die Fachkompetenzen haben. Aber was würde denn noch helfen, um diese Übertragbarkeit der Fähigkeiten zu verdeutlichen?
Man muss schon fairerweise sagen, also auch da so realistischen Einblick zu geben, ja. Das ist natürlich auch extrem, also natürlich, du kannst was als Kandidat machen, aber es kommt natürlich auch extrem drauf an, was passiert denn auf Recruiting-Seite. Wenn es wie aktuell ist, dass teilweise pro Rolle irgendwie 200-300 Bewerbungen eingehen oder 400, dann wird natürlich irgendwie schnell drüber gescreent und danach sortiert, okay, hat die Person schon mal gemacht, kommt weiter und alle anderen nicht. Und da kannst du dann auch noch so viel versuchen, aber oft hängt es auch einfach von den Prozessen ab und natürlich von der aktuellen Marktlage. Aber ganz grundsätzlich, also das bleibt weiterhin relevant, erstmal zu wissen, welche Skills oder auch übergreifenderen Skills habe ich denn tatsächlich auch aufgebaut, sich dessen erstmal bewusst zu sein und dann natürlich in Kontext zu setzen, im Vergleich oder im Kontext der neuen Stelle, wo könnte ich das denn wie einsetzen? Das heißt, was habe ich vorher gemacht und was hat vielleicht auch einen Connect zu der neuen Stelle, wo ich abstrahiert eine ähnliche Situation, ähnliche Herausforderungen werde, um diesen Connect auch bewusst zu machen oder bewusst auch herzustellen. Was ich aber auch sonst empfehlen würde, gerade wenn man eine konkrete Organisation, einen konkreten Bereich hat, in dem man gerne rein möchte, ist nochmal ein expliziterer Netzwerkaufbau. Weil ich glaube, das ist gerade aktuell, wo super viele auf Bewerbungen eingehen und ein extremer Hebel, um irgendwie wahrgenommen zu werden oder nochmal konkreter in den Austausch zu gehen, wo sonst vielleicht einfach du als Kandidat, Kandidatin untergehen würdest. Aber man muss sich natürlich auch immer vorstellen, wenn du dann sonst, weiß ich nicht, 200 andere hast, die eins zu eins dasselbe schon mal gemacht haben, Nicht, dass sie unbedingt perfekt geeignet oder besser geeignet sein müssen, keine Frage. Aber gerade im klassischen Filter mit CV wird dann so jemand, auch wenn es schade ist, einfach aussortiert. Deswegen ist gerade aktuell auch so dieses Thema Netzwerk, auch expliziter Aufbau mit Kontaktpersonen super wichtig, dass man auch nicht nur versucht, möglichst viele Bewerbungen rauszuschicken, sondern da auch viel systematischer vorzugehen.
Als Quereinsteiger ist man dann erstmal im Nachteil. Muss man einfach mehr machen, um dann auch wirklich da anzukommen. Das ist schon klar, dass da jetzt die Marktlage nicht gerade in die Hände spielt, sondern im Gegenteil. Ja. Nichtsdestotrotz, ne, also ich glaube daran, dass das die Zukunft ist. Also wenn man sich anguckt, ne, also was wird jetzt auf die jüngeren Generationen zukommen? Da wird es immer so sein, dass das jetzige Wissen veraltet sein wird. Und es gibt ja auch da schon Studien zu, die sagen, dass die heute 20-Jährigen, die müssen sich darauf einstellen, dass sie 2 bis 3 Mal im Leben ihren Beruf wechseln müssen. Das heißt, also sie müssen 2 bis 3 Mal im Leben diese übertragbaren Kompetenzen nutzen, ne, um irgendwo anders reinzukommen, sich da auch immer weiterbilden und so weiter. Also ja, Schlagwort Transformation als the new normal. Ne? Also noch ist es ja so, okay, wenn man jetzt einen krassen Wechsel macht, das ist immer noch unüblich, in Deutschland zumindest. In anderen Ländern ist es schon üblicher. Insofern ist das etwas, was ja, also was auf jeden Fall in Zukunft schon dazugehört. Was meinst du dazu?
Ich bin auch der Überzeugung, dass eine Skills-Based Organization aufzubauen auch die Zukunft ist oder auch der Weg, auch wenn wir da noch lang nicht sind, aber wo die Schritte, die wir tatsächlich aktuell gehen, um genau das ja auch möglicher zu machen. Weil da es basiert ja auch darauf, dass du dich von diesen starren Stellenlogiken löst und auch viel mehr, selbst auch innerhalb einer Organisation, mehr Skilltransparenz schaffst, um gerade Quereinstiege auch innerhalb einer Organisation zu ermöglichen. Es wird auf jeden Fall eine Zeit geben, in dem das herausfordernd ist, weil die Welt schon so ist, aber die Organisationen noch nicht bereit sind. Aber ich glaube, dass sich das auch in Zukunft immer stärker auch annähert, weil sowohl ist natürlich der Markt, die Welt und Co. bedarf, dass sich auch Menschen schneller weiterentwickeln oder auch neue Rolleninhalte übernehmen müssen, neue Tätigkeiten übernehmen müssen. Aber teilweise auch Organisationen sich in dem Kontext weiterentwickeln, dass sie stärker an Skills denken und dadurch auch stärker frühzeitig erkennen, wo kann denn die Person, die aktuell diese Skills auch hat, vielleicht auch in Zukunft ihre konkreten Skills einbringen, wodurch du dann auch so viel stärker verzahnt hast, als es vielleicht jetzt gerade noch ist.
Und dieses Thema der KI-Verdrängung, spürst du da tatsächlich im deutschen Arbeitsmarkt schon etwas? Oder ist das nur in der Presse so kolportiert, dass man sagt, künstliche Intelligenz wird ja viele Wissensjobs substituieren oder zumindest sehr stark verändern, dass man da gar nicht mehr so viel braucht? Ist das auch etwas, was du spürst bei Candidize?
Ich würde es differenzierter sehen. Ich glaube, das würde wahrscheinlich auch jeder so bestätigen, dass das Thema aktuell super medial präsent ist und sehr aufgeladen ist. So wie ich das zumindest wahrnehme, ist es aber nicht so, dass sich das tatsächlich auch so stringent auch in der Praxis widerspiegelt. Was ich schon als Veränderung wahrnehme, ist, dass das Verantwortliche auch in den Organisationen so als Thema auf dem Schirm haben. Aber dass zum einen oft natürlich noch so ein sehr großes Fragezeichen mit sich trägt, im Sinne von, ja, was verändert sich denn tatsächlich? Und auf der anderen Seite, das, was ich gerade auch Richtung Skills-Based Organization gesagt habe, dass das auch eher ein Schritt ist oder der Weg, das Ziel, wo Organisationen sich hinbewegen wollen. Warum? Weil du natürlich auch dadurch als Organisation flexibler wirst, weil du dich stärker von diesem traditionellen Stellenrollendenken löst. Was ich generell bei dem Thema auch immer wichtig finde, zu differenzieren, so oft wie propagiert wird, du brauchst gefühlt keine Kompetenzen mehr, die du heute hast in Zukunft, dass es ja gar nicht so ist, sondern dass es eine Veränderung der Tätigkeiten auch teilweise gibt. Das heißt, selbst einzelne Kompetenzen, die du heute hast, wirst du auch in Zukunft brauchen. Du wirst sie vielleicht nur in einem neuen Kontext einsetzen. Das geht ja weniger darum, dass man jetzt komplett alles neu lernen muss, sondern auch zu überlegen, was kann sich denn wie ändern, was können wir übernehmen, übertragen und dadurch gezielt diese Gaps zu schließen. Aber es ist auf keinen Fall so, dass dann gefühlt sich alles ändert oder dass die Organisation entsprechend gefühlt nur 90% der Stellen streichen, weil gefühlt ja alles KI selbst kann. Wie du sagst, Tätigkeiten verändern sich dadurch natürlich auch teilweise die Anforderungen an Mitarbeitende, aber es bleiben trotzdem noch Dinge auch bestehen. Es ist nicht so, als würde morgen alles anders sein.
Es ist dann immer so, je nachdem, in welcher Bubble man sich gerade bewegt, dann auf so einer KI-Konferenz wird es natürlich besonders stark thematisiert oder je nachdem, wo man sich bewegt. Ich bin auch gespannt, wie sich das insgesamt auswirkt. Ich habe verstanden, dass es, dass sich anscheinend doch die, die Arbeitswelt, auch die deutsche Arbeitswelt da dabei ist, sich zu verändern, eben in Richtung Skills-Based Organization, aber natürlich, manche sind schneller als andere. Trotzdem, was kann ich denn jetzt meinen Second Bloomer noch mit auf den Weg geben? Was können Sie denn machen, um in dieser schon geänderten Bewerbungswelt sich da besonders gut zu präsentieren?
Vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen, aber ich glaube, was ein Kernthema ist, weil ich glaube, viele Kandidaten denken ja nicht so in Kompetenzen oder Skills, sondern sie denken, ich war in der Rolle und habe das gemacht. Deswegen der erste Schritt, sich überhaupt mit dieser Kompetenz-Skill-Thematik auseinanderzusetzen. Also nicht nur, was habe ich gemacht, sondern was kann ich denn dadurch auch? Allein das wirklich auch benennen zu können, ist aus meiner Sicht schon entscheidend. Und zwei ist, um das auch greifbarer zu machen, tatsächlich auch mit konkreten Beispielen zu arbeiten. Also nicht nur ein Label zu nennen. Ich weiß nicht, ich bin anpassungsfähig, ich bringe Entscheidungskompetenz mit, sondern wo habe ich das denn wie bewiesen, mit welchem Outcome, mit welchem Ergebnis, was habe ich dadurch erreicht? Und ganz wichtig, also zumindest da, wo es auch möglich ist, tatsächlich nicht nur Beispiele zu geben im Sinne von, okay, ich habe das erreicht, sondern in welchen Situationen habe ich das denn bewiesen, mit welchen Verhaltensweisen, wie habe ich da agiert, warum habe ich vielleicht bewusst auch nicht so agiert, um auch zumindest gerade, was auch Richtung Interview und Co. geht, das nochmal glaubwürdiger, greifbarer, nachvollziehbarer zu machen und dadurch auch diese Gap zu schließen oder diese Brücke zu bauen. Ich habe das in einem anderen Kontext gezeigt, aber ich kann das auch auf den neuen Kontext übertragen. Und da ist natürlich wichtig, auch sich, auch wenn es natürlich auf Basis einer Stellenanzeige nicht immer so einfach möglich ist, aber zu überlegen, okay, was bedingt denn auch der neue Kontext oder was bringt der neue Kontext mit? Das ist auch für sich selbst nochmal super relevant einzuschätzen, um auch besser bewerten zu können. Passe ich da zumindest potenziell rein?
Das ist ja nicht immer auch eine Ansprechperson genannt, aber wenn, dann sollte man es auf jeden Fall nutzen und da wirklich anrufen und, ja, und das herausfinden, weil die Stellenanzeigen sind ja sehr, sehr generisch und fast schon austauschbar meistens. Das ist schwer, so von außen hineinzusehen, ne, was da wirklich verlangt. Außerdem, ne, erinnert die sich ja dann vielleicht auch an einen. und man weiß eben genau, was da eigentlich gesucht wird und kann sich dann auch darauf beziehen. Insofern bin ich ja jetzt schon ein bisschen optimistischer gestimmt, dass da doch mehr passiert. Also wie gesagt, ich hoffe, dass ich es auch mal selbst erlebe als Bewerbende. Das wäre ja toll. Ich stelle mich auch gerne mal als Versuchsperson zur Verfügung, wenn ihr mal neue Tools testet. Dann, dass ich es mal so erlebe wenigstens. Und du vielleicht dir noch ein schönes Schlusswort aus deiner Erfahrung zu diesem Thema uns mitgeben möchtest.
Ganz gerne auch in beide Richtungen. Für Kandidaten, Kandidatin ist mit so das Entscheidendste, wirklich im Klaren darüber zu sein, was kann ich denn überhaupt? Und mehr selbst auch in diesem Können zu denken und weniger, ich habe ABC gemacht. Ich glaube, aus Organisationssicht, da gibt es genug externe Daten, die demonstrieren, wie relevant auch so dieser Shift zu Skillspace ist, nicht nur um die Tür auch Quereinsteigenden zu öffnen, aber tatsächlich, um auch einen besseren Fit hinzubekommen zwischen, wen packe ich denn überhaupt auf eine Rolle, und deswegen sehe ich es auch als immer relevant, tatsächlich auch früh oder durch natürlich stringent im Auswahlprozess Skillspace Basis muss zu richten und schon früh im Auswahlprozess Skills messbar zu machen und zu messen, dass du 98% der Kandidaten schon aussortierst und dann versuchst irgendwie im dritten Schritt mit einer Arbeitsprobe Kompetenzen sichtbar zu machen. Das ist dann für 1, 2, 3% des Kandidatenpools relativ dünn. Deswegen wird es aus meiner Sicht gerade jetzt und auch in Zukunft immer wichtiger, komplett diesen gesamten Hiring-Prozess an Skills auszurichten. und ich nur im Schritt 2, 3 oder 4.
Vielen Dank auch nochmal für diese Zusammenfassung und für diesen Aufruf. Das finde ich sehr gut und ich wünsche dir da ganz viel Erfolg, dass du weiterhin mit deinem Candidize und auch als mit deinem zweiten Standbein als Dozentin deine Mission voranbringst.
Auf jeden Fall super. Danke dir.
Das war's für heute mit Second Bloomers. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Podcast. Meldet euch bei mir, wenn ihr Menschen mit spannenden beruflichen Wechseln oder Experten für dieses Gebiet kennt. Ich bin Julia Pall-Schönbein und über das gleichnamige LinkedIn-Account oder bei Instagram unter Second Bloomers zu erreichen.